Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Demokratie macht Schule, zum Leitfaden Demokratiebildung des Landes Baden-Württemberg. An den Mikrofonen begrüßen euch Marina Weisband
und Alexa Schegner.
In der vierten Folge sprechen wir über den dritten Baustein rund um Demokratiebildung, nämlich über Gleichwertigkeit und Solidarität. Wir hatten vorher schon über verschiedene Themen gesprochen, über Identität und Pluralismus, wir hatten über Selbstbestimmung und Autorität gesprochen und jetzt geht es darum, sind wir alle gleich und sind wir solidarisch miteinander und wie tragen wir Verantwortung?
Ich habe gleich ein Thema, mit dem ich gerne einsteigen würde, bevor wir eigentlich zum Thema kommen oder das nochmal ein bisschen genauer besprechen, worum es hier eigentlich geht. So die großen Schlagworte Gleichwertigkeit und Solidarität. Ne? Das sind ja so riesige Begriffe, die sehr aufgeladen sind und die ich nicht sofort miteinander in so ein Kapitel packen würde. Und wollte dich mal fragen, Marina, wie siehst du das? Findest du, das passt und wie erklärst du dir das, dass das hier zusammengeschmissen wurde?
Also warum ist das ein Baustein? Wir hatten ja bisher bei den Bausteinen auch immer so ein bisschen verschiedene Themen, die aber aufeinander aufgebaut haben. Also zum Beispiel Identität und Pluralismus. Ich kann Pluralismus ja nur begreifen, wenn ich mich als anders von den anderen auch begreife. Und Selbstbestimmung und Autorität steht auch in so einem Spannungsverhältnis. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie steht Gleichwertigkeit und Solidarität in einem Spannungsverhältnis? Meine Vermutung ist, ich brauche eigentlich erstmal die Feststellung von Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, um eine Basis für Solidarität zu entwickeln. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Motivation, solidarisch mit meinen Mitmenschen zu sein, wenn ich sowieso schon nicht davon ausgehe, dass die so viel wert sind wie ich.
Und wie ist das dann gegenüber anderen Lebewesen, zum Beispiel Tieren oder so? Tieren? Kann man Tieren gegenüber solidarisch sein?
Also ich bin nicht so in krassen Tierschutzkreisen, aber ich hätte noch nie so den Begriff Solidarität mit Tieren gehört. Schutz von Tieren, aber nicht Solidarität.
Ich glaube, da müssen wir nochmal Solidarität auseinandernehmen als Begriff gleich oder zumindest mal definieren, was das eigentlich heißt.
Lass uns gleich mal gucken, ob die das in den Kriterien hier irgendwie definieren, ob sie uns irgendwie helfen. Aber lass uns vielleicht zunächst mal überhaupt reingucken, was meinen die denn mit Gleichwertigkeit anerkennen und wie kann ich im Schulkontext dafür sorgen, dass gleiche Wertigkeit erstmal anerkannt wird und von wem überhaupt?
Ja, von wem? Wer oder wie oder was und wie viele? Ja, also die fangen halt an, wie so oft, und das finde ich gut, hier erstmal zu erklären, wie eigentlich Gleichwertigkeit am besten an sich selber festgestellt wird, ne? Oder Gleichberechtigung. Und fangen an mit der Familie, also die Frage, was erwarten wir von der Familie und vom Zusammenleben. Das finde ich, also ist ein guter Ausgangspunkt, sich erstmal zu fragen, wie ist meine Lebenssituation, wie funktioniert das, wie leben wir hier eigentlich zusammen, ne? Und wer hat hier eigentlich welche Position und sind wir hier eigentlich alle gleichberechtigt, wie ist die Rollenverteilung innerhalb der Familie. Das ist natürlich auch in vielen Familien sehr, sehr unterschiedlich, es wird auch immer unterschiedlicher, ne? Und das ist auf jeden Fall mal ein Ausgangspunkt, wie ist meine eigene Situation.
Zu diesem ersten Ausgangspunkt habe ich auch eine Literaturempfehlung, nämlich Jetzt bestimme ich von Julie C., wo genau das Thema Selbstbestimmung und Gleichwertigkeit innerhalb der eigenen Familie thematisiert wird.
Es geht natürlich auch um so Fragen wie Entscheidungsfreiheit bei meiner Familien- und Partnerwahl. Und dann kommt gleich ganz hart das Thema Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern. So wie zwischen Geschwistern, ne? Ich meine, es ist ein Thema. Ich meine, alle, die mit anderen Menschen zusammen aufgewachsen sind, kennen das, kennen die Frage. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Wie man dann da zur Gleichberechtigung kommt, also kann man auf jeden Fall hinkommen und sich fragen, wie ist es denn zwischen mir und meinen Geschwistern oder auch zwischen meinen Eltern? Und da geht es natürlich insbesondere, ja, dann auch um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und was da so für eigene Erfahrungen auftauchen. Das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine ganz gute Ausgangsposition, aber da muss man natürlich danach auch weiter gucken, weil, wie gesagt, ich würde da gerne reinschauen in die Diskussionen, die dadurch entstehen in den Klassen, weil eben die Lebenssituationen so unterschiedlich sind, ne?
Das ist aber auch tatsächlich der zweite Punkt, der unter Impulse und Inhalte auftaucht. Nachdem es um die eigene Familie geht, geht es auch um die Gleichwertigkeit verschiedener Familienformen, also Kernfamilie, Unverheiratete und Verheiratete, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Familien, Leben im Internat und Heim und so weiter.
Ja, und im besten Fall kommen dann da viele verschiedene Positionen zusammen und man kann immer die Diversität bei dem Thema dann auch direkt sprechen und das anerkennen, lernen auch sofort, dass es halt diese verschiedenen Formen gibt. Dann geht es aber auch direkt um sowas wie Sexismus und Ungerechtigkeit, Frauenquoten und Thema Entlohnung, gleiche Entlohnung und so. Das kann man dann natürlich auch direkt aufmachen, diese Fragen, wenn es am Ende dann irgendwie nicht zu weit wegführt vom Thema, aber wird hier auf jeden Fall auch als Beispiel gebracht.
Genau, es geht da sowohl um Alltagssituationen als auch, empfehlen Sie, im Unterricht über Diskussionen über Instrumente zur Reduzierung von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu sprechen, also Quoten, Gesetz zur Förderung der Transparenz von Löhnen und so weiter.
Dann geht es jetzt weiter mit einem Thema, wo ich so ein bisschen hinterfragen würde, ob das hier an der Stelle so super passend ist oder vor allem die Art und Weise, wie das eingeführt wird. Das nämlich jetzt kommt als nächstes Migration und Integration. Und klar, wenn es um Gerechtigkeit geht, kann man sich fragen, ne, wie gehen wir mit den Menschen um, die sozusagen nicht von Anfang an hier waren, sondern die irgendwann hierher gekommen sind. Wobei auch die Frage ist, wer war von Anfang an da und wo und wie sind wir eigentlich hier gelandet? Also eigentlich, wenn man das Thema angeht, muss man eigentlich anfangen mit Völkerwanderung und auch tief in die Geschichte gucken und nochmal das Konstrukt Migration überhaupt und Integration überhaupt nochmal tiefer anschauen. Aber klar, worauf die hier hinaus wollen, ist genau diese Frage von, wie gehen wir mit dem vermeintlich Fremden um? Was aber in der Form nicht so auf den Punkt gebracht wird. Ne? Also es wird jetzt hier so vorgeschlagen, unterschiedliche Ursachen für Migration zu beschreiben und Rechtsgrundlagen für Migrantinnen und Migranten und dann die Folgen von Migration aus unterschiedlichen Perspektiven einzuordnen und zu beschreiben. Alles sicher wichtige Themen, aber was halt nicht genannt wird, ist so ein bisschen das Thema, was natürlich damit schwingt, Rassismus oder Ausgrenzung. Also es wird genannt Auseinandersetzung mit Spannungsfeldern, Konflikten, Problemen im Kontext von Migration. Aber diese eigentlichen Schlagworte, die halt eigentlich dahinter stehen und die natürlich diese Konzepte, die auch gerade mit unserer Geschichte vielleicht auch nochmal besonders aufgeladen sind, die werden jetzt nicht so genau genannt.
Genau, das Wort Rassismus taucht hier nicht auf.
Nicht nur das Wort nicht, sondern auch außer Spannungsfeldern taucht hier nichts auf. So, aber es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich dem Thema erstmal so, wie soll ich sagen, so ohne Bewertung und ohne diese Aufgeladenheit zu nähern und sich erstmal anzuschauen, was ist denn Migration und Integration überhaupt. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher, ob es am Punkt von Gleichwertigkeit hier an der richtigen Stelle ist. Wie siehst du das?
Genau, das ist richtig. Also man kann sich natürlich dem Thema Migration nähern. Das ist ein super spannendes Feld für den Unterricht. Aber das unter die Überschrift Gleichwertigkeit zu packen, dann aber Rassismus nicht zu erwähnen, stellt natürlich an sich irgendwie die Gleichwertigkeit von migrierten Menschen erstmal in Frage oder geht davon aus, dass das eine ganz selbstverständliche Frage ist, die man haben könnte. Ich kann persönlich schon verstehen, warum Sie hier sagen, so Impulse, wir gucken ökonomische und ökologische Push- und Pull-Faktoren, unterschiedliche Migrationserfahrungen. Ne? Hier geht es um die Genfer Flüchtlingskonvention und Dublin-Verordnung und so weiter. Und als Migrantin bin ich einerseits dankbar, dass, also wenn SchülerInnen sich sowohl mit den Ursachen als auch mit der Erfahrung von Flucht und auch so ein bisschen mit den Grundlagen, also dass man nicht aus Spaß an der Laune alles zurücklässt, was man liebt und kennt. Ja, das ist eine Grundlage, für die man erstmal Empathie schaffen muss. Aber das so per se leitet für mich noch keine Gleichwertigkeit her. Zumal eine große Frage bleibt hier ausgeklammert und ich würde wirklich allen LehrerInnen ans Herz legen, die durchaus mit einzuschließen, wenn wir über das Thema Rassismus reden. Und das ist ja das große Spannungsfeld im Zusammenhang mit Migration. Es gibt ganz, ganz viele weiße Flüchtlinge, ja, dazu gehöre ich zum Beispiel. Und es gibt ganz, ganz viele schwarze Menschen oder generell People of Color, die aber seit vielen Generationen in Deutschland leben und keinen Migrationshintergrund haben oder jedenfalls einen, der so lange zurückliegt, dass wir da tatsächlich über Völkerwanderung reden müssten. Und dann ist die Frage, warum behandeln wir die eigentlich so unterschiedlich? Und das taucht hier leider als Aspekt nicht auf.
Nee, genau, absolut. Ich finde das also, was ich eingangs gesagt habe, tatsächlich mit der Völkerwanderung gar nicht so schlecht. Also dieses, warum nicht auch das Thema irgendwie aufmachen und sich einfach wirklich mal zu fragen oder das zum Anlass zu nehmen, so ein bisschen Forschung zu betreiben in den eigenen Familien und zu sagen und zu gucken, wo kommen wir denn eigentlich alle her? Ja, wo kommen unsere Vorfahren her? Sind die eigentlich alle von hier oder ne, wo sind die sonst hergekommen? Und was du gerade beschrieben hast, diese unterschiedlichen Migrations- oder Nicht-Migrationserfahrungen, die aber als solche vielleicht gedeutet werden, mal so einfach aufzumachen. Und was mir dann dabei nämlich auch genau fehlt, ist so ein bisschen der Aspekt, der hier am Anfang bei Wie leben wir zusammen ja schon aufgemacht wird, sodass es darum geht, ähnliche Bedürfnisse bei unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens zu erkennen und anzuerkennen. Ja, dass die Leute so am Ende, also das wäre schön, wenn es dahin führt, sozusagen so eine Diskussion, so kommen, haben natürlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht und teilweise auch traumatische Erfahrungen und so, aber das, was sie jetzt im Hier und Jetzt sozusagen brauchen, ist Solidarität vielleicht oder sind ähnliche Bedürfnisse und wir müssen Formen finden, wie wir sozusagen zusammenleben im Hier und Jetzt, obwohl alle so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Also dieses Gemeinschaftliche da drin, dieses verbindende Element, das wäre schön, wenn das hier vielleicht noch mit aufgenommen würde oder wenn man das hier einbauen könnte beim Thema Migration und Integration und das nicht nur als so was Fremdes beschreibt, wie es halt hier sozusagen gemacht wird, sondern sich eben auch selber vielleicht da so ein bisschen als Teil dessen sieht.
Genau, das ist das eine. Das zweite ist, der Leitfaden regt an, darüber zu reden, also zum Beispiel über Wünsche und Erwartungen von Migrantinnen und Migranten. Und was ich mir aber noch wünschen würde, wäre vielleicht vertiefte Materialien, die tatsächlich aus der Sicht von MigrantInnen erstellt wurden. Was ich zum Beispiel gerne hätte, dass meine Mitschüler gewusst hätten, ist, dass ich aufgewachsen bin in zwei verschiedenen Wertesystemen. Also ein Wertesystem war in der Schule und eins war zu Hause, weil zu Hause wir in einer sowjetischen Enklave lebten, weil meine Eltern natürlich mich für die Dinge belohnten, die in der Sowjetunion gut und richtig waren und bestraften für die Dinge, die in der Sowjetunion falsch waren. Und in der Schule war das aber teilweise genau andersrum. Also da wurde mir immer gesagt, du bist zu langsam, du bist zu zurückhaltend, du bist zu leise. Und zu Hause wurde mir immer gesagt, du bist zu laut, du bist zu schnell, du bist zu unordentlich. Und dieses Spannungsfeld einerseits aufzuzeigen und andererseits aufzuzeigen, diese Kinder haben aber genauso ein Bedürfnis danach, belohnt zu werden, wenn sie was gut gemacht haben und anerkannt zu werden und gesehen zu werden, ne?
Ja, und genau das allein erstmal so zu reflektieren, ne? Also dahin zu kommen, das, was du gerade beschrieben hast, zu sehen, dass es diese unterschiedlichen Kulturen in dir gibt und die auch zu besprechen und ja, daraus verschiedene Hintergründe und Geschichten und Bedürfnisse oder Erfahrungen so zu extrahieren und die mit anderen zu teilen, das ist eigentlich super wertvoll.
Auf jeden Fall.
Aber das ist spannend, was du sagst mit diesen verschiedenen, das ist, glaube ich, ein Thema, was noch sehr unterbeleuchtet ist, so diese, dass man einfach diese verschiedenen Hintergründe miteinander vereinen muss. Oder es gibt ja, also stell dir mal vor, noch die Situation, zwei verschiedene, also Menschen mit verschiedenem Migrationshintergrund oder verschiedener Nationalität oder verschiedener Kultur, ja, zeugen Kinder, kommen dann nach Deutschland oder woanders hin und haben dann drei, Hintergründe, die sie miteinander vereinen müssen, gibt's ja auch.
Ja, und das zu besprechen hilft natürlich sowohl den Kindern, die davon betroffen sind, weil die meisten Kinder, während sie Kinder sind, nicht in der Lage sind, das zu reflektieren. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch den MitschülerInnen, so etwas wie Solidarität und Zusammenhalt entwickeln zu können, wenn die erstmal sehen, oh, wir lernen hier, was gut und richtig ist, aber das ist ja gar nicht für alle gleich und verschiedene Kinder sind mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Und wenn jemand mehr zu schleppen hat, dann helfe ich dem oder der vielleicht. Das war etwas, das meine MitschülerInnen teilweise auch sehr aktiv gemacht haben.
Ja, siehst du mal, wir sind, glaube ich, gerade selber durch unsere Diskussion wirklich beim Thema Solidarität gelandet.
Na guck, dann ist es vielleicht gar nicht so falsch,
dass genau das die Antwort ist. Also ich nehme alles zurück. Es macht total viel Sinn, das aufeinander aufzubauen.
Genau, und die Solidarität, die Leitfragen und Kompetenzen rund um Solidarität und Verantwortung beginnen nämlich auch wieder ganz, ganz nah am Schüler, an der Schülerin und an ihrem Alltag, nämlich erstmal, wie sollen Aufgaben und Pflichten verteilt werden? Da geht es erstmal um Aufgaben und Pflichten in Schulklassen oder in Vereinen, bei Gruppenarbeiten oder gemeinsamen Aktivitäten. Und dann wird es immer größer. Was sind eigentlich meine Pflichten als Bürgerin dieses Staates? Welches freiwillige Engagement mache ich in der Schule oder im Verein oder in meiner Kommune? Und dann geht es nämlich dahin, was mache ich eigentlich in zivilgesellschaftlichen Initiativen für irgendwie Aspekte von Leistungsverteilungs- und Geschlechtergerechtigkeit und Generationengerechtigkeit. Also wie bin ich solidarisch?
Ich finde es spannend, dass es hier erstmal mit Aufgaben und Pflichten so dann wieder anfängt. Das ist sehr deutsch.
Ich meine, am Ende ist Solidarität nicht eine Aufgabe und eine Pflicht? Oder ist Solidarität etwas, das ich nur freiwillig machen kann?
Das ist halt, genau, das ist halt eine Frage. Also ich würde es eher als eine Art Antrieb oder Motivation sehen, so der verankert ist, der auch viel mit Mitgefühl zu tun hat gegenüber anderen. Mhm. Und aber wenn du es aus einer staatlich-gesetzlichen Perspektive siehst, klar, dann sind es erstmal Pflichten und Aufgaben, die wir halt haben. Und wir müssen erstmal gucken, wie wir die gerecht verteilen. Und dann ist das natürlich eine Solidarität, wenn ich sage, die anderen sollen genauso viel bekommen wie ich, beziehungsweise ich übernehme genauso viele Aufgaben wie die anderen.
Das stimmt. Und ich möchte auch nicht, dass Millionäre aus Einfühlsamkeit Steuern zahlen, sondern ich möchte, dass sie alle dazu gezwungen werden. Und da sind wir nämlich auch schon beim zweiten Themenkomplex, nämlich wie sollen Leistungen und Güter verteilt werden. Da sind wir bei der Verteilungsgerechtigkeit. Und auch da ist es immer ratsam, ne? Zuerst bei der Reflexion mit Geschwistern in den jüngeren Klassen zu beginnen, mit Freundinnen in der Schulklasse und dann bei den Älteren auf Lohnungleichheit zu gehen, für Verteilung von Vermögen. Bei globaler Ungerechtigkeit, weil das etwas ist, das auch zunehmend, glaube ich, Thema wird im Zuge des Klimawandels. Und natürlich kann man wunderbar über Themen sprechen, wie Mindestlohn, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter.
Das, was jetzt kommt, das ist das, was ich meinte mit, da geht es nicht um, dass Millionäre aus Einfühlsamkeit Steuern zahlen, sondern es geht mit Mitgefühl manchmal was ganz anderes. Das ist einfach, wir leben hier als Menschen zusammen und wir helfen uns gegenseitig, wir achten auf andere und das ist halt die Frage, ob du das als Gesetz verankert hast, ich muss das machen, ja, und ich muss Steuern zahlen, weil das halt auf meinem Lohnzettel steht, oder ich habe dieses intrinsische Gefühl, ich möchte nicht, dass es jemandem schlecht geht, das ist was anderes, ja, und das sind zwei Ebenen, sage ich mal zumindest, dieses Konzepts, und das, genau, und diese andere Ebene kommt jetzt als nächstes. Eigentlich da, wo wir eben aufgehört hatten beim Thema Migration oder wenn jemand sozusagen bestimmte Erfahrungen gemacht hat und dann hier ist und vielleicht unsere Unterstützung dabei braucht, hier gut zurechtzukommen.
Genau, also wer braucht eigentlich Hilfe? Ne? Wie identifizieren wir Ausgrenzung, Bedrohung, Trauer? Wie identifizieren wir irgendwie jemanden, der Probleme hat beim Ankommen in einer neuen Umgebung oder wenn jemand arm ist oder krank oder behindert oder alt und bestimmte Einschränkungen hat und was das bedeutet, irgendwie welche Verantwortung ich trage dafür. Und das zu identifizieren ist dann der erste Schritt und dann kommt der Komplex, der mein Lieblingskomplex ist in diesem Bereich oder vielleicht im gesamten Leitfaden, nämlich wie können wir Hilfe und Unterstützung leisten. Und das ist da, wo die Schülerinnen und Schüler eigene Möglichkeiten beschreiben, Solidarität zu zeigen und Verantwortung zum Schutz anderer zu übernehmen. Und das ist so, so wertvoll, so konkret wie möglich Dinge auszuarbeiten, welche individuellen Möglichkeiten die SchülerInnen für direkte Hilfe haben, weil direkte Hilfe als Konzept gar nicht überschätzt werden kann. Sie ist nicht nur wertvoll für die Gesellschaft und für die Menschen, die Hilfe brauchen, sie ist auch unendlich wertvoll für die Menschen, die diese Hilfe leisten. Denn wenn wir uns fragen, wie komme ich eigentlich dahin, dass ich mich als wertvolles, unverzichtbares Mitglied meiner Gesellschaft fühle, dass ich mich gebraucht fühle und wertvoll fühle und nicht ausgeliefert, sondern als Gestalterin, dass ich also eine Selbstwirksamkeit fühle, dann ist das beste Rezept, geh zu einem anderen Menschen und hilf ihm. Hilf ihm materiell, also das meint jetzt nicht materiell, sondern substanziell, ja. Erweise echte Hilfe. Geh zu deinen Nachbarn und frag, ob sie mal jemanden brauchen, der auf das Kind aufpasst für ein paar Stunden. Spende etwas. Räum deinen Schulhof auf oder deinen Park. Mach etwas freiwillig, das das Leben von jemand anderem tatsächlich verbessert. Das ist so, so gesund für die eigene Psyche. Es ist gesund für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es hilft Menschen ganz konkret.
Ja, und ich würde sogar versuchen, noch ein bisschen anders daran zu gehen, oder zumindest ist das mein persönlicher Rat. Man muss einfach nur sich ein bisschen umschauen und dann fallen einem genug Dinge auf, wo man ganz konkrete Hilfe leisten kann. Man muss da nicht ganz zwanghaft irgendwo was suchen und alle möglichen Leute fragen, ob man ihnen helfen kann, sondern es ist wirklich genug zu tun und jeder findet in seinem Bereich auch was zu tun.
Und das ist etwas, das sich so sehr lohnt, in der Schule zu besprechen, weil diese Anleitung durch eine pädagogische Fachkraft, die einfach nur darauf hinweist, dass man sich auf diese Weise umschauen kann und dass sich das lohnt, das kann man echt einmal im Jahr auf jeden Fall besprechen. Jedes Jahr so, hey, was könnt ihr tun, was wollt ihr tun, was seht ihr an Missständen, was seht ihr an Ungerechtigkeiten und was könnt ihr ganz konkret dagegen tun? Das ist eine ganz wichtige, fantastische Sache, die wir viel häufiger tun sollten und die ich in meiner Schulzeit genau nullmal erlebt habe.
Da kann man als Beispiel natürlich, das werden viele Hörerinnen kennen, dieses Fach Verantwortung oder beziehungsweise es ist, glaube ich, ein Projekt, was ziemlich groß geworden ist an der ESBZ, mal wieder der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Die haben ja so verschiedene Projekte oder Fächer eingeführt, Herausforderungen und Verantwortung, was wirklich fest integriert ist in das Curriculum. Und bei Verantwortung geht es da tatsächlich um bürgerschaftliches Engagement und sich über einen gewissen Zeitraum zu bestimmten Projekten zu engagieren und das wirklich in den Schulalltag zu integrieren. Und das ist genau eigentlich der Weg, wie es gehen muss, dass man das nicht einfach nur mit auf den Weg gibt, dass Schülerinnen das vielleicht machen, sondern gleich eben auch den Anlass und die Gelegenheit schaffen, dass sie das auch im Rahmen ihrer Schulzeit machen können und dann da von innen Stück für Stück Dinge, Werte entstehen können, wachsen können, die sie dann mit nach draußen tragen, wenn sie außerhalb der Schule sich auch betätigen.
Und weil wir nicht so tun wollen, als sei alles einfach, ist das letzte Element dieses Komplexes, welche Herausforderungen bestehen.
Das ist total easy, hallo?
Für den Sozialstaat. Wo wir einfach dann über Dinge sprechen, wie demografische Entwicklung und Arbeitsbedingungen und Entlohnung in Pflegeberufen und wie Armut sich verstetigt und die Kostensteigerungen und alles, was im Prinzip im Moment unsere Nachrichten füllt. Und ich finde es fantastisch, dass SchülerInnen darüber auch schon sprechen, gerade mit Älteren, weil sonst Populismus Tor und Tür geöffnet wird, wenn man auf der einen Seite so eine Sozialromantik aufbaut und sagt, das geht alles, das ist alles super mega leicht und auf der anderen Seite dann die Geschichte erzählen kann, dass Solidarität dafür verantwortlich ist, dass es der Gesellschaft schlecht geht, was natürlich totaler Quatsch ist, sondern sich ehrlich damit zu konfrontieren, dass Dinge kompliziert sind, dass Dinge Einschränkungen unterliegen und wie man diese Einschränkungen überwinden kann. Das ist, glaube ich, die Art von ehrlicher Konversation, die wir überall brauchen und natürlich auch an Schule. Gerade wenn wir dann auch über Dinge wie Mindestlohn und bedingungsloses Grundeinkommen reden.
Das stimmt. Und Thema Arbeitsbedingungen und Entlohnung ist ja auch noch ein ganz, ganz praktisches Beispiel, was die Schülerinnen und Schüler dann selber betreffen wird, in nicht allzu ferner Zukunft. Und darüber zu sprechen, finde ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang super gut und super wichtig.
Alexa, hast du irgendwas erlebt in deiner Arbeit mit Schulen oder mit Jugendlichen oder im ehrenamtlichen Bereich, wo du ja sehr viel tust, wo du gesehen hast, wie Solidarität sich entwickelt hat, wie sie geboren wurde, wo es vorher keine gab?
Ja, schon, immer wieder. Wobei ich auch nicht glaube, dass die geboren wurde, aber ich weiß, was du meinst, sondern ne, so ganz stark davon ausgehe, das ist ja auch unsere Grundhaltung, oder zumindest meine in unserem eigenen Projekt Aula, dass diese Solidarität oder Mitgefühl oder das Kümmern um andere angelegt ist in uns allen und es eigentlich nur Bedingungen braucht, damit das nach draußen kommt. Und
dass wir es nicht aberziehen.
Und wir es nicht aberziehen, genau. Und klar, also ich habe das in mehreren Schulen erlebt. Eine ist, die haben wir, glaube ich, immer wieder erwähnt, ist eine Schule, die ein bisschen herausfordernd ist von ihren Strukturen und auch viele Schülerinnen sind so ein bisschen herausgefordert mit ihrem persönlichen Background. Und da haben wir dann unser Projekt vorgestellt und gesagt, hey, ihr könnt jetzt hier mit Aula irgendwie eure Schule verändern und so. Und da kam dann gar nicht mal unbedingt nur das nicht der Glaube daran, was verändern zu können, sondern auch dieses, warum sollte ich das eigentlich machen? So, wenn ich dafür keine Note kriege, so warum sollte ich dann irgendwie für andere was machen, für andere was verändern oder so, ja? Sehe ich irgendwie überhaupt keinen Grund. Das hat mich erstmal so ein bisschen aus den Socken gehauen, so, weil die Frage kam tatsächlich noch nicht, aber war super im Endeffekt, weil das natürlich eine total legitime Frage ist, ne? Wenn ich in einem System bin, das eigentlich nur also nicht auf intrinsische Motivation ausgelegt ist, sondern auf Abarbeiten von irgendwelchen Kriterien, wo auch oft gar nicht klar ist, was hat das mit meinem Leben zu tun, dann kommen solche Sachen halt auf. Und dann haben sie aber Schritt für Schritt mit ihren praktischen Projekten, die sie dann umgesetzt haben mit Aula, die sehr, sehr nah an ihrer Lebenswelt waren, gemerkt, dass es super toll ist, wenn man was für andere macht. Ja, sie haben, also ich habe die Geschichte wirklich schon tausendmal erzählt, falls sie schon kennen, sorry. Aber diese Schüler haben dann zum ersten Mal eine Abi-Tradition an ihrer Schule eingeführt und haben natürlich gemerkt, wie toll das für sie selber ist, dass sie auf einmal diese Feier hatten. Aber es war auch total toll zu sehen, dass alle anderen sich gefreut haben. Ja, es war wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl und ich glaube, das war das erste Mal, dass diese Schüler sowas hatten wie so ein Gefühl von wirklich, Solidarität hat irgendwie einen Sinn und es ist was Positives für mich selber und für uns alle.
Was ich auch sehr, sehr stark erlebe, ist natürlich die Solidarität von SchülerInnen gegenüber Geflohenen. Es war etwas, das ich während meines eigenen Aufwachsens, als ich ganz, ganz neu war in Deutschland, erlebt habe und dann wieder 2015 mit syrischen Kindern. Es gab zwar eine Riesenkampagne dann gegen die sogenannte Flüchtlingskrise, aber in Wirklichkeit, also vor Ort, die ganzen Kinder haben sich halt echt Mühe gegeben, ne? Die neuen Kinder mit in die Schulen zu integrieren und ihnen alles zu zeigen und beizubringen. Genauso sehe ich das jetzt auch bei den ukrainischen. Also ich kann gar nicht abzählen, wie viele Anfragen von LehrerInnen ich hatte, denen irgendwas auf Ukrainisch zu übersetzen oder auf Russisch zu übersetzen mit, hey, ich bin eure Lehrerin, ich heiße so und so und wir machen einen Ausflug in den Zoo und wenn ihr mit mir reden wollt, dann benutzt hier Google Übersetzer oder die und die Frau kann auch dolmetschen. Ne? Solche Erlebnisse, das ist meine Erfahrung, helfen Kindern, die hier sind, absolut sich hineinzuversetzen in ein Kind, das nichts versteht, das verwirrt ist, das verloren ist, weil die nehmen das dann wirklich an der Hand und zeigen Schritt für Schritt. Und das entwickelt natürlich auch ihre eigene Empathie weiter. Und das entwickelt auch ihren Horizont unendlich weiter. Deswegen müsste ich nochmal plädieren, auch wenn wir jetzt nicht so punktuelle Flüchtlingssituationen haben, wo es diese generelle nationale Kraftanstrengung gibt, sondern ganz normalen Wohnlagen durchmischter zu gestalten, damit Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund einfach auch verstärkt durchmischt werden mit SchülerInnen auch aus besser verdienenden Familien und sich gegenseitig auch an die Hand nehmen.
Wohnlagen? Ganz kurz, was meinst du mit Wohnlagen?
Wohnlagen meint, einfach durch die verschiedenen Mietspiegel in verschiedenen Stadtvierteln sind unsere Schulen natürlich auch relativ segregiert.
Total. Ne? Ja, das ist nicht gut.
Genau, das hängt halt mit Bebauungsplänen zusammen, das hängt mit Investitionsmodellen zusammen und mit Mietspiegeln. Und natürlich sind dann Familien, die hierher gekommen sind und sich hier keine Existenz über Generationen aufbauen konnten, natürlich hängen die dann eher zusammen in Vierteln. Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Riesengewinn einfach für alle Kinder, wenn sie die Möglichkeit haben, auf diese Weise miteinander solidarisch sein zu können, weil sie dabei eben alle so krass viel lernen.
Absolut. Ja, da können wir jetzt nochmal ein neues Kapitel zumachen eigentlich. Aber ja, mega wichtig. Also und viel mehr Durchmischung auf jeden Fall. Das ist nicht gut, dass das alles so homogen ist. Es ist ja auch nicht immer und überall, aber immer noch zu sehr.
Und plus natürlich, wo ich behinderte Kinder habe oder Kinder behinderter Eltern. Da ist diese Mindestlohndiskussion auch noch mal viel spannender, weil wir zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland einen Mindestlohn von was 12 Euro haben für nicht behinderte Menschen und 1,35 Euro für behinderte Menschen. Darüber auch mal zu sprechen, ist sicherlich sehr, sehr gut. Das taucht hier als eigenes Kapitel gar nicht auf. Also die sprechen hier explizit eher von Männern und Frauen und von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
Stimmt, Behinderung kommt gar nicht vor.
Ja, doch, Behinderung kommt schon
Ja.
vor. Ja, im Kapitel der Gleichwertigkeit kommt auch Behinderung, wird auch erwähnt als einer der Aspekte von Zusammenleben. Aber es wird nicht so der Augenmerk darauf gelenkt, was natürlich jetzt zu einem immer größeren Thema wird mit einfach sehr viel mehr chronisch kranken Menschen, die irgendwelche postviralen Erkrankungen haben. Das wird jetzt einfach den Alltag auch stärker durchdringen.
Absolut.
Ja, aber wir halten fest, also wenn Sie das schaffen, diese Aspekte in Ihren Unterricht zu integrieren und möglichst nicht einfach nur zu sagen, heute ist Politikstunde, heute reden wir mal darüber, sondern tatsächlich im Kontext echter Unternehmungen, echter Beteiligung, echter Aktionen der Schule, die irgendwie im Rahmen der Kommune stattfinden. Wenn Sie da über die Gleichwertigkeit verschiedener Lebensentwürfe, Hintergründe und Bedingungen reden, und gleichzeitig über die Solidarität und Verantwortung, die wir alle füreinander tragen und auch was wir gewinnen, wenn diese Solidarität und Verantwortung füreinander zu unserem Lebensmodell wird und diese neoliberale Vorstellung jeder für sich nach und nach ausschleicht. Ich glaube, das ist wahnsinnig bereichernd für den Unterricht, für das Schulleben, für die kommende Generation.
So ist es. Man kann da so viele coole Sachen machen. Mir fallen gerade richtig viele coole Unterrichtssachen ein. Wie zum Beispiel, man könnte sich halt gegenseitig interviewen oder irgendwie so in seiner Umgebung Menschen interviewen mit verschiedenen Lebenshintergründen. Sowas in der Richtung habe ich auch mal gemacht und das fand das mega bereichernd in der Schule.
Wir
So.
werden ab Folge 6 auch nochmal verschiedene konkrete Projekte vorstellen, wie das Ganze in der Schule konkret umzusetzen ist. Aber das nächste Mal in Folge 5 werden wir erstmal dann den vierten und letzten Baustein abschließen und der wird sich rund um Interessen und Beteiligung drehen. Das ist natürlich unser Steckenpferd, Alexa.
Oh,
Ich
was
glaube,
ist
da haben
das
wir
denn
so
für ein
viel,
Thema?
da haben wir ganz, ganz viel aus der Praxis zu
Kann ich ja
erzählen.
gar nichts zu sagen.
Genau, also freut euch drauf, bleibt uns gewogen und bis dahin.